Ich lese uns den Text aus Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Ich möchte beten. Jesus, hab Dank für diesen Abend, hab Dank für die Bibelstunde und dass wir in einem Land leben dürfen, wo wir uns so frei versammeln dürfen und auch so frei an dein erstes Wiederkommen gedenken oder denken dürfen und uns aber auch daran erinnern, dass du wiederkommen wirst. Und hab Dank, dass du hier unter uns bist. Ich bitte dich, dass du Rainer Wörz gebrauchst und diesen Abend nutzt, zu uns zu reden. Hab Dank dafür. Amen.
Ja, ich habe es gestern Abend schon gesagt, dass wir die Themen immer schon sehr früh angeben. Und gestern Abend hatte ich ja dann, sind wir prophetisch in Nacht- oder Tagzeit. Und jetzt habe ich biblische und kirchengeschichtliche Hintergründe der Adventszeit. Und beides Mal habe ich mich dann selber überrascht, als ich jetzt eben dann entdeckt habe, was ich vorbereiten muss. Sicherlich zwei nicht so ganz übliche Themen. Also heute Abend zur Bibelstunde biblische und kirchengeschichtliche Hintergründe der Adventszeit. Keine Angst, das wird keine kirchengeschichtliche Ausarbeitung, dass wir jetzt durch 2000 Jahre Kirchengeschichte gehen, dann wäre nämlich längstens 20.30 Uhr, wahrscheinlich noch später, und das Biblische käme zu kurz. Aber wir wollen doch mal ganz kurz in die Anfänge blicken und in die Grundgedanken, die man in der Kirchengeschichte mit der Adventszeit, in der wir uns ja jetzt gerade im Kirchenjahr befinden, verbindet. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal etwas gehört haben vom Straßburger Adventsstreit. Wahrscheinlich nicht, oder? Kaiser Konrad II. War da im Mittelpunkt im Jahr 1038. Es ist ja so, im Judentum kann man heftig streiten und die Christen können es auch. Und manchmal ist diese Streiterei auch einem religiösen Eifer geschuldet, der mehr auf die formalen Dinge als auf den Inhalt achtet. Und ein Glaubensmensch, wir haben gestern auch schon darüber gesprochen, der wird eigentlich weitherziger. Der achtet weniger auf Formalien und ist dann in dem Inhalt umso konsequenter. Natürlich gibt es auch Dinge, da kommt der Inhalt eben auch durch ein Ernstnehmen, ein Genaunehmen des äußeren Ablaufes und der einzelnen Elemente zum Ausdruck. Also da kann das auch, im Judentum haben wir das etwa bei den Festen, ein Zeichen von tiefem schriftbezogenen Glauben sein. Also streiten wollen wir nicht. Man wird ja älter und lernt durch die Gnade des Herrn dazu. Und immer wenn ich mal mich aufrege oder mal das Feuer wieder zu sehr in mir lodert, dann denke ich an die Stelle, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten. Hätte ich viel früher kapieren sollen, aber heute habe ich es kapiert und manchmal mache ich es trotzdem noch. Kennen Sie sowas auch? Aber das tut mir dann leid. Aber natürlich für die Sache des Herrn darf man sich in die Nesseln setzen. Soll man sich in die Nesseln setzen, soll man auch durchaus im guten Sinn streiten. Also es gibt eine sachliche, eine wortorientierte Auseinandersetzung, ein Kämpfen auch für die Wahrheit des Evangeliums, für den Herrn Jesus. Da konnte etwa Apostel Paulus auch sehr deutlich, sehr scharf werden. Aber bei uns ist es ja leider oft umgekehrt, wenn es um die Sache des Herrn geht, da sind wir sehr weitherzig und nachlässig. Und wenn es um unsere Ehre und um unsere Sache geht, dann sind wir umso empörter. Umgekehrt wäre es gut. Also der Straßburger Adventsstreit 1038, das ist gar nicht so kompliziert. Kaiser Konrad II., also Heiliges Römisches Reich, späterer Zusatz deutscher Nation, damals noch nicht. Das Heilige Römische Reich existiert, der Kaiser war Kaiser Konrad. Und er war auf dem Rückweg von Burgund in die Kaiserpfalz in Goslar. Und er machte Station bei seinem Onkel in Straßburg. Und er war der 26. November, der an der Tür stand. Es war ein Sonntag und sein Onkel feierte oder hatte vor, an diesem Sonntag mit dem Klerus und natürlich der Kirchengemeinde den ersten Advent zu feiern. Und das hat den Kaiser Konrad derart aufgeregt, weil er sagt, das ist nicht in der Norm. Papst Gregor hat 400 Jahre vorher gesagt, man soll 4 Sonntage Advent feiern und wenn man mit dem 26. beginnt, dann kommt man auf 5 Sonntage. Und so ging er an diesem Sonntag nicht hin und er wollte das dann ein für alle Mal geklärt haben, wie jetzt so eine Adventszeit abläuft und wie viele Sonntage sie umfasst. Und er hat dann in Limburg, also ein Stück weiter gereist nach Limburg, Sie kennen ja vielleicht den Limburger Ton, da hat er dann eine Synode einberufen und die hat das entschieden, wie die Adventszeit zu laufen hat. 4 Sonntage. Und die haben genau gesagt, zwischen welchen Wochen, Kalendertagen das beginnen soll, sodass es insgesamt immer 4 sind. Ja, also man hat da an die 4 Jahrtausende bis zur Menschwerdung Jesu seit Entstehung oder Schaffung des Menschen gedacht. Sie werden sich vielleicht wundern, Sie haben gedacht, das ist doch von Anfang an schon so gewesen. Eben nicht. Auch zum Beispiel das Zölibat, obwohl es sehr früh, gerade in Ägypten, zölibatäre Strömungen und Bewegungen gab. Das Zölibat wurde verpflichtend in der katholischen Kirche für Priester erst im 11. Jahrhundert eingeführt. Also so ein paar Dinge, die kirchengeschichtlich viel später waren, als wir das so denken. Und so gab es also erst 1038 die Festlegung auf 4 Sonntage. Und das hat dann im Wesentlichen bis heute gehalten. Die Reformatoren haben das später übernommen. Kirchenrechtlich formal wurde es dann allerdings auch in der katholischen Kirche erst in Trient im Konzil 1570 rechtsverbindlich. Also bis dahin gab es 4 oder 7 Sonntage. Man hat auch das Kommen des Herrn, wie in der orthodoxen Kirche, noch am Epiphaniastag, also am 6. Januar ist es traditionell gefeiert. Und die orthodoxe Kirche hat bis heute 6 Adventssonntage. Man hat diese Adventszeit allgemein verstanden als Vorbereitungszeit auf das Fest der Geburt Jesu Christi. Und jetzt muss ich mal einen Kirchengeschichtler zitieren. Weil wir als stolzes Geschlecht, wie die Schrift sagt, dazu neigen, dass wir glauben, wir sind mit unserer Haltung, unserer Ansicht, unserem Standpunkt, unserer Sichtweise der Nabel der Welt und der Endpunkt, der Höhepunkt der Weltgeschichte. Mitnichten. Manchmal würde ich sogar sagen, manchen Dingen sind wir weit weg von dem, was ursprünglich von Gott vorgesehen war. Und aus dieser Hybris heraus, aus dieser Selbstüberschätzung, glauben wir, alle möglichen historischen Positionen runterkritisieren zu können und fühlen uns furchtbar haben und überlegen. Ich lese Ihnen jetzt nur mal, was diesen äußeren Verlauf betrifft, den mittelalterlichen Historiker Bernd Schneidmüller vor. Er hat zum Straßburger Adventstreit geschrieben, Konrad habe sich als Bewahrer des Christentums dazu verpflichtet gefühlt, in seinem Reich die Einheit des Glaubens und der gottesdienstlichen Praxis zu sichern. Und jetzt passen Sie mal auf. Der richtige Vollzug der Liturgie ist für mittelalterliche Menschen sehr wichtig gewesen. Wenn in Glaubensfragen keine Einmütigkeit herrscht, werde nach diesem Verständnis auch Gott selbst in Frage gestellt. Aber es war eine andere Sichtweise der Dinge, die ist uns ein bisschen fremd. Wir hätten diese Mühe nicht. Schauen wir uns einmal jetzt den biblischen und auch ein wenig den kirchengeschichtlichen weiteren Hintergrund von Advent an. Sie haben sicherlich schon oft gehört, woher das eingedeutschte Wort Advent kommt. Das kommt von Adventus, lateinisch für Ankunft. Adventus Domini, Ankunft des Herrn. Und gilt als Zeit der Vorbereitung auf das Geburtsfest Jesu Christi, das erste Kommen. Also die Adventszeit wurde verstanden als Vorbereitungszeit, um den Herrn. Also es war nicht so, dass es nur ein reines Gedenken war, dass man gesagt hat, was war da vor 2000 Jahren, was war da vor 1500 Jahren, je nach der Zeit, wo man gelebt hat, sondern die Idee, die dahinter steckt, ist, ich möchte mich neu bereiten und zubereiten lassen, um den Herrn neu zu empfangen. Natürlich ist er schon da gewesen, eine geschichtliche Tatsache, aber ich möchte ihn neu empfangen, ich möchte mich neu ausrichten. Zugleich, und das kam ja im Gebet schon zum Ausdruck, hat man auch an das zweite Kommen gedacht. Der Gekommene ist der Wiederkommende. Also es war ein stillstehen sozusagen vor Gott, ein Gedenken an das, was er bereits gewirkt hat, getan hat, wozu er in diese Welt gekommen ist. Und das war ein Ausblick, dass er wiederkommt. Und dann sollte das eigene Leben da einsortiert werden. Insofern war in der alten Kirche die Adventszeit immer auch eine Zeit der Besinnung, der Umkehr und Reinigung. Auch wie heute. Auch wenn Sie jetzt so Frankfurter Zeil oder Stuttgarter Königstraße, also diese Haupteinkaufsstraßen, Bahnhofstraße in Zürich oder so, da merken Sie ja, wie besinnlich das zugeht und wie ruhig. Oder wenn Sie zum Einkaufen gehen, so eine Stille im Supermarkt erleben Sie selten im Jahr. Es ist genau das Gegenteil draus geworden. Auch leider bei den Christen. Nun hat man ja das Kirchenjahr eingeteilt. Früher hat mich das Kirchenjahr überhaupt nicht interessiert. Aber ich muss schon sagen, die haben sich schon so manches dabei gedacht. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass das Kirchenjahr mit dem ersten Advent beginnt, Christa. Ne? Das hast du schon gewusst, da war ich noch nicht geboren. Und das ist so, dass man praktisch sagt, die Heilsgeschichte beginnt mit der Verheißung für den Erlöser, für den Messias, das Warten auf den Erlöser, den Messias, und dann kommt er und es endet dann vor der Adventszeit mit dem Ewigkeitssonntag, wenn sozusagen das Reich Gottes angebrochen sein wird. Also da wird versucht, diese Heilsgeschichte in den einzelnen Festen durchs Jahr hindurch abzubilden. Da kennen wir doch irgendwo her. Das kennen wir doch irgendwo her. Hat nicht Gott in seiner Festordnung auch die Heilsgeschichte abgebildet, nachher vielleicht noch einen Satz mehr, in den Frühjahrsfesten und in den Herbstfesten? Wir haben ja vor einigen Jahren darüber gesprochen, die ja prophetisch die ganze Heilsgeschichte abbilden. Also der Advent ist das lateinische Wort. Es ist die Übersetzung vom griechischen Epiphania. Das ist eine Herrlichkeitserscheinung. Und es ist auch zugleich, da überschneidet sich das ein bisschen, die Übersetzung von einem anderen griechischen Wort, Parousia, Parousie. Und um die Verwirrung komplett zu machen, spricht dann der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 2, ich glaube es ist Vers 8, von der Epiphanie seiner Parousie. Ja, was ist das? Also die Parousia ist nicht ein Zeitpunkt, sondern eine Anwesenheitsfrist. Schauen Sie, ich bin vorher hier hereingekommen, das war der Beginn meiner Parousia und jetzt bin ich da und nachher gehe ich wieder. Das ist das Ende meiner Parousia, da bin ich nicht mehr da. Das ist nicht nur das Hereinkommen, das ist nicht nur das Kommen, sondern das Dasein. Man sieht es zum Beispiel, diesen Gebrauch im griechischen Text bei Paulus, wie er den Philippern sagt, als ich, und da kommen genau die griechischen Begriffe, als ich bei euch da war, habe ich da. Und als ich nicht mehr da war, Apousia und da eben die Parousia. Also das Dasein. Und deswegen ist die Parousia des Herrn eine Anwesenheitsfrist in der Endzeit. Jetzt für solche, die da sich mehr Gedanken machen. Ich glaube, sie beginnt mit dem unsichtbaren Herabstieg des Herrn vom Thronhimmel in den Lufthimmel, um die Gemeinde zu sich zu rufen. Wie komme ich da drauf? Das Parousia-Geschehen umfasst die letzten Jahre vor der sichtbaren Wiederkunft und beginnt vielleicht mit dem Entrückungsgeschehen, weil es in 1. Thessalonicher 4 heißt, die wir übrig bleiben bis zur Parousie des Herrn. Da ist also eine Parousie. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen, es gibt zweimal eine Parousie, oder es ist die eine, die dort beginnt. Unsichtbar. Er ist anwesend, aber für die meisten nicht sichtbar. Das Parousiegeschehen geht dann weiter und mündet dann, und da kommt der zweite Begriff, in die Epiphanie seiner Parousie. Das ist das blitzartige Herrlichkeitserscheinen am Ende der Parousiefrist, der Anwesenheitsfrist. Jetzt wird Israel den sehen, den sie durchstochen haben, und sie kommen zum Glauben. Das geschieht auch in der Parousie am Ende. Und auch in der Parousie geschieht das Völkergericht. Also man kann nicht sagen, Advent, wenn man jetzt die Übersetzung Adventus von Parousia nimmt, ist so ein Zeitpunkt, einmal er kommt und dann war alles, sondern es ist ein ganzer Verlauf mit einem Herrlichkeits-Offenbarungshöhepunkt, die Epiphanie seiner Parousia. Parousie. Jedenfalls in der lateinischen Übersetzung ist Adventus der klassische Ausdruck für die Menschwerdung und die Wiederkunft Jesu Christi am Ende, also für seine beiden Kommen. Und das ist ja das Wesentliche. Ich habe mir heute was Ketzerisches überlegt, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Ich bin gerade am Ende des Neuen Testaments bei meiner täglichen Bibellese. Und da habe ich so überlegt, weil wir hatten neulich mal eine Diskussion hier in einer Aussprache über kanonische Schrift und so weiter, spielt jetzt keine Rolle. Und dann, was wäre eigentlich, wenn man was nicht hätte? Naja, wenn wir die Apostel nicht hätten, Paulus, dann wüssten wir ganz viel nicht. Aber am Heil würde sich nichts ändern. Wir wüssten es nur nicht. Aber wenn Jesus nicht gekommen wäre, dann wäre nichts. Das rückt doch schon alles zurecht. Das rückt alles zurecht. Das Heil, die Rettung für uns, für Israel, für die ganze Welt ist an ihn, sein Werk gebunden. Natürlich müssen wir das gedolmetscht bekommen durch den Heiligen Geist, erklärt bekommen. Aber die Tatsache gilt, ob wir es verstehen, ob wir es ganz verstehen oder nicht. Also das ist das absolute Zentrum. Und die Häresie, die Irrlehre, die ist nicht, wenn einer sagt, ja, der sieht die Taufe so oder der sieht das Abendmahl so oder sonst irgendwie was. Häresie, Irrlehre, wird immer an der Person und am Werk Jesu festgemacht. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wer leugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, selber göttlich ist, der Messias, gekommen ist, von einer Jungfrau geboren, also die Alten haben das wunderbar im Apostolikum auf den Punkt gebracht, da beißt die Maus den Faden ab. Da ist kein Bruder, das ist ein ernstes Wort. Wer die Göttlichkeit Jesu leugnet, ist kein Bruder. Ein Heretiker, möge Gott ihm Umkehr schenken. Als Johannes in Ephesus war und Celsus, also wir wissen es von Celsus, ein bestimmter Irrlehrer, dann da auch ins damalige Bad, also diese Anstalt da gekommen ist, ein bisschen schwierig zu erklären, ist nicht gerade ein Freibad, wie wir das kennen, aber ist jetzt egal, da ist Johannes laut rufend hinausgegangen. Er hat Angst, dass das ganze Bad einstürzt, weil Gott diesen Heretiker schlägt. Er hat es sehr ernst genommen. Also da in allen anderen Dingen, heute habe ich einen Vortrag von jemandem gehört und er hat immer wieder betont, das ist völlig falsch und das darf man nicht und das darf man nicht. Und in manchem hat er recht, aber in manchem hat er auch nicht recht. Und ich habe immer gedacht, woher weiß er das alles so ganz sicher? Woher weiß er das alles so ganz sicher? Es gibt Dinge, die sind glasklar, aber oh, also ich bin da zurückhaltend. Aber was Jesus und sein Kommen, sein Werk, seine Herkunft, seine Göttlichkeit, seine Wiederkunft und so weiter betrifft, da gibt es kein Vertun. Und da wird Häresie festgemacht. Und da muss man durchgreifen. Da kann man nicht sagen, wenn hier vorne jetzt jemand stehen würde, ach ja, also ja, Messias, ja, Prophet auch, aber ja, Gottes Sohn, das ist mehr so Adoptivsohn, so wie in der Götterwelt der Griechen damals. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, das gilt ja David, so ein Nennsohn, ja. Okay, also haben wir mit dem ersten und dem zweiten Kommen, der Gekommene ist der Wiederkommende, das Fundament. Beim ersten Kommen wurde das Fundament gelegt, steht ja direkt in der Bibel, Epheser 2,20. Auf was für einem Fundament ist die Gemeinde aufgebaut? Auf dem Fundament, 1. Korinther 3 heißt es, Jesus Christus ist Grund. Und auf diesem Grund, das könnte man ja mit dem Tempelbau wunderbar erklären, auf dem Felsengrund, die erste Baustufe ist das Fundament, das ist die Apostel und Propheten, Mehrzahl jeweils. Apostoloi und Prophetes. Also auf das Wort auch. Und er kommt und legt das Fundament. Augustin sagt in seiner Weihnachtspredigt, das ist immer so um 400, 420, er spricht vom Wunder der doppelten Geburt. Nach allgemeinem Glauben, Catholica Fide, das ist ein bisschen ein anderer Begriff, katholisch heißt allgemein, Fide Glauben. Also ist nicht katholisch gemeint, ich habe das nur mal gesagt, weil katholisch hat für uns eine andere Bedeutung, aber damals hat man vom allgemeinen Christentum, das waren alle Christen, dass das nachher eine Kirche für sich okkupiert hat, das ist eine ganz andere Frage. Also, nach allgemeinem Glauben muss man an zwei Geburten des Herrn festhalten. An einer göttlichen und an einer menschlichen. Jene vollzieht sich zeitlos, sine tempore, ohne Zeit. Er ist von Ewigkeit her geboren. Können wir nicht denken. Können wir nicht denken, irgendwann, ich habe das früher auch so gesagt, ich halte es heute für falsch und folge da Chrysostomus, Johannes Chrysostomus. Und übrigens, die ganzen Väter haben das so gesehen. Früher habe ich gedacht, naja, also erst war Gott der Vater irgendwann, also er war noch gar kein Vater, und dann hat er in der Ewigkeit, das ist ein blödes Wort, weil Gott ist außerhalb, aber aus sich heraus den Sohn gezeugt und geboren, bis ich gemerkt habe, das stimmt ja gar nicht. Der Hebräerbrief sagt, auch der Sohn ist ohne Anfang und Ende. Und deswegen sprach und spricht man seit Jahrtausenden von der ewigen Gottessohnschaft. Und er ist doch aus Gott. Können Sie mir das erklären? Können Sie nicht. Können Sie mir Dreieinigkeit erklären? Können Sie nicht. Ist aber trotzdem so. Können Sie mir die Relativitätstheorie von Albert Einstein erklären? Fangen wir mal nur mit der einfachen Form an, der speziellen. Können Sie? Können Sie nicht, ist aber wahrscheinlich trotzdem so. Also nicht alles, was wir nicht verstehen, kann nicht sein. Die Bibel bezeugt Wahrheiten, die über unseren Horizont gehen. Also er ist der ewige Gottessohn. War schon immer da, selber, Hebräerbrief, ohne Anfang, ohne Ende. Ein Seiender. Deswegen sagt Augustin, jene vollzieht sich sine tempore. Eine ewige Geburt, er ist immer da. Genauso wie das heute immer ist. Diese, die zweite in der Zeit. Und da spielt dann natürlich auf die Christa, die Jungfrauengeburt an. Beide sind indes wunderbar. Jene ohne Mutter, diese ohne Vater. Aber wir haben gesagt, die Adventszeit beleuchtet beide Kommen, also auch das zukünftige zweite Kommen in Macht und Herrlichkeit zur Aufrichtung des Reiches, zum Heil und Gericht. Ich habe schon darüber gesprochen, dass das Parousie-Geschehen Gemeinde, Israel und Völkerwelt betrifft und einen ganzen Zeitraum umfasst. Jetzt nochmal zurück zu den Gedanken, die die frühe Kirche mit der Adventszeit verbunden hat. Was würden Sie sagen, wie lange wird schon, jedenfalls soweit man das weiß, die Adventszeit beachtet? Naja, schon recht lange, aber jedenfalls, soweit wir wissen, nicht von Anfang an, im 4. Jahrhundert. Also da sind wir gerade so, Beginn von Ambrosius von Mailand, Augustin, Origenes hat gerade das Zeitliche gesegnet, also schon recht früh, aber immerhin schon 300 Jahre und 300, 350 Jahre nach Jesu Leiden und Sterben und rund 300 Jahre nach der Wirksamkeit der Apostel. Und man hat eben angefangen, ob Sie das gut oder schlecht finden, das will ich Ihnen überlassen. Aber man hat angefangen zu sagen, wir müssen bestimmte Heilsereignisse besonders herausstellen. Ist der Gedanke unbiblisch? Nee, ist es nicht. Wird im Judentum auch gemacht. Und es wird sogar dazu, es gibt sogar eine Mitzwa, ein Gebot, dass man erzählen soll, was beim Auszug passiert ist und was da passiert und so. Memoriert das? Und es gibt bestimmte Tage, wo besonders gedacht werden soll. Der Schöpfer weiß also, dass es Wahrheiten gibt, die gelten das ganze Jahr, aber trotzdem muss der Mensch an bestimmten Tagen besonders daran erinnert werden. Natürlich gilt das Kommen Jesu, darf wir uns jeden Tag dran freuen, dann brauchen wir nicht Weihnachten dazu. Wir brauchen auch gar kein Weihnachten. Also ich habe ja gesagt, ich überlasse Ihnen das, aber im Alten Testament haben wir das. Manche feiern auch keinen Geburtstag. Weil sie meinen, ja, immer wenn der Geburtstag, sagte mir mein Bruder, in der Schrift erwähnt wird, dann ist das negativ. Da geschehen immer ungute Dinge. Ich sehe es anders. Jede Geburt ist ein Versprechen Gottes, ein neuer Mensch, der einmal in die Herrlichkeit Gottes eingehen wird. Das ist ein Geschenk. Kann man doch feiern. Und Geburtstag ist so ein schöner Moment, wo Gott sagt, jetzt denk mal, wo stehst du gerade, wo kommst du her und wo willst du hin? Also, wenn einer es nicht braucht, muss nicht Sinn, aber kann man zum Anlass nehmen. Also die haben das eben eingeführt. Natürlich merkt man in der Kirchengeschichte ganz grundsätzlich, das ist bei allen Menschen, das ist sogar bei uns, sogar auf der Lahö so, Zweite, dritte, vierte Generation verliert in der Regel immer mehr an Substanz und geht immer mehr ins Äußere. Gibt auch Gegenbewegungen und Einzelne, aber grundsätzlich, und so ist in der Kirchengeschichte natürlich auch, das Kirchenelement hat immer mehr zugenommen. Aber es gab immer auch ernsthafte Bewegungen und Aufbrüche die ganzen 2000 Jahre hinzu. Also seit dem Mitte des 4. Jahrhunderts, da wird die Adventszeit als, ich habe es bereits gesagt, als Fasten- und Bußzeit verstanden, als Zeit der Besinnung, der Umkehr. Erst im Osten und dann später auch im Westen, also später haben wir die Entwicklung zu den orthodoxen Kirchen, den Ostkirchen und dann auch zur lateinischen Kirche. Ich habe schon an die Festordnung Israels erinnert, an denen ja Gott direkt sagt. Er sagt nicht, also wenn ihr lustig seid, dann feiert's und wenn ihr keine Lust habt, dann lasst's halt. Nee. Ihr sollt gedenken, ihr sollt die Arbeit ruhen lassen. Also da wird's direkt von Gott befohlen. Es ist natürlich eine andere Ebene wie kirchengeschichtliche Entwicklung. Es ist Wort Gottes. Und ich sage es zum dritten Mal, ich überlasse es nun Ihnen, ob das eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist. Es gibt ja gute und es gibt schlechte Traditionen. Ich würde mal sagen, das ist wie in vielen Dingen, es kommt drauf an, was man draus macht. Man kann es nutzen, geistlich gewinnen. Ist doch toll, dass wir einen Staat haben, der uns zusätzliche Feiertage gibt. Bei mir hat sich ja seit 20 Jahren alles umgedreht. Ne? Wo ich früher frei hatte, habe ich jetzt Dienst. Aber auch umgekehrt, muss ich auch ehrlich sagen. Ne? Gibt auch Zeiten. Aber ist doch, noch gibt es das. Es gibt ja die Forderung, Buß- und Bettag wurde ja schon abgeschafft. Das spricht ja Bände, außer im frommen Sachsen. Oh, ihr könnt mal ein bisschen mehr hier sächsische Haltung einbringen. Ne? Das ist gut. Sachsen ist gut. Und ja, es gibt auch die Idee, weitere kirchliche Feste zu streichen, weil die Leute fangen ja damit nichts mehr an. Und wer wehrt sich am meisten dagegen? Na, die Hotel- und Gastronomiebranche, weil das sind zum Teil ihre besten Zeiten, Ausflugszeiten, aber das nur am Rande. Aber noch gibt uns unser Staat an Ostern, an Pfingsten, an Weihnachten und an anderen Ereignissen nochmal zusätzlich Raum. Ja, aber für was? Später dann hat durch irische Mönche, also da sind wir schon im frühen Mittelalter, wurde das Element des kommenden Gerichts stärker betont. Also ja, ich will das mal unkommentiert lassen. Lese ihn noch einmal von einem Professor einen Satz vor, Karl Heinrich Bieritz. Die Adventszeit ist in vielfältiger Weise eine Zeit der Erinnerung und der Erwartung, der Bereitung und der Buße, also der Zubereitung, müssen wir vielleicht sagen. Ihn, also Jesus, hast du gesandt, als Sohn deines Volkes Israel, den Völkern das Heil zu verkünden, und durch ihn erfüllst du alle Verheißungen der Propheten. Das ist Adventszeit, das ist Weihnachten. Und ich weiß nicht, ob Sie mitgekriegt haben, ich glaube, es war gestern, dass Uriah Bayer beerdigt wurde. Und 2000 haben da daran teilgenommen. Der gehört ja zur dritten Generation dieser Arbeit an Holocaust-Überlebenden des Israel-Liebeswerks ZDK. Und er hätte ja, genauso wie sein Bruder und seine zwei Schwestern, nicht zum Militär gemusst. Er hat zwar eine Aufenthaltserlaubnis, aber kein Staatsbürgerrecht. Und da ist es dann freiwillig. Er hat sich gemeldet und kam dann jetzt zu Tode durch einen Granatsplitter, der ihn im Gazastreifen bei einer Kommandoeinheit im Kopf getroffen hat. Und das schlägt in Israel ungeheure Wellen. Selbst in orthodoxen Zeitschriften wird das erwähnt. Und die Israelis fragen sich natürlich, es gibt Fernsehberichte, es sind ja noch andere auch gestorben, aber das wühlt sie besonders auf. Wieso kommt ein deutscher Christ nach Israel und kämpft für uns und lässt für uns das Leben? Kapieren die nicht. Ich habe den Eindruck, dass dieses Geschehen, also nicht nur dieses, aber auch diese jetzige Zeit und das Abrücken der Welt, aber das klare Stehen vieler Evangelikaler auf der ganzen Welt zu Israel, Sammlungen, Geldspenden, Unterstützungsleistungen und so weiter, Solidaritätskundgebung, dass das mit dazu beiträgt, dass Israel Christsein, also evangelikale Christen, so langsam lernt zu differenzieren von Kirchen, die sie ja mit Kreuzzügen und Verfolgung und Antisemitismus verbinden. Und dass sie irgendwo auch merken, es gibt ja in der ganzen Welt eine kleine Gruppe, das sind ja wirkliche Ruth, das sind ja wirkliche Freunde. Die halten ja zu uns. Allgemein gilt die Erfahrung, wir können uns auf niemanden verlassen als auf uns selber und da auch nur bedingt. Ist ja klar, wenn sie diese Geschichte hinter sich hätten, dann wären sie auch skeptisch. Also, das Heil ist nun mal an eine Person gebunden. Und neulich haben wir eine Diskussion gehabt, da sagte ein bekannterer Ausleger, ja, wenn ganz Israel aber gerettet wird, dann gibt es ja doch zwei Wege zu Gott sein. Es gibt keine zwei Wege zu Gott. Es gibt den einen lebendigen Weg, den Jesusweg. Punkt. Und ohne Jesus kommt auch Israel nicht zum Heil. Aber sie werden ja den erkennen, den sie durchstochen haben. Nun, wir waren im frühen Mittelalter bei den irischen Mönchen. Wissen Sie noch, was die gesagt haben? Die haben gesagt, wir müssen viel ernster werden. Religiosität, da geht die Freude schnell verloren. Das ist auch in Gemeinden so. Wenn ein paar so Zeloten da sind, dann wird ganz schnell ein enges Korsett geschnürt. Ein Christ ist so und so, der trägt solche Schuhe, der hat die Frisur, der läuft so und so zum Gottesdienst, der Gottesdienst läuft so und so ab. Die anderen fühlen sich immer eingeengter und diese Strenge dominiert und die Glaubensfreiheit geht ein bisschen flöten und damit auch die Freude. Nun ist aber nicht jede Gesetzlosigkeit eine unzulässige Enge, aber man muss schon prüfen. Und das Element der Freude sollte doch überwiegen. Schauen Sie, was ist denn für die Welt, für die Menschen attraktiv? Der Engel ist gekommen, ich will euch verkündigen, große Gerichte und Katastrophen. Es geht alles den Bach unter, die Welt unter. Ist auch gut so. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Übrigens, wir werden wahrscheinlich vorher rechtzeitig entrückt. Und tschüss. Aber wenn da einer strahlt wie ein Pfannkuchen und der Vater von Uriah Bayer sagt, das hat mich so bewegt, ich bin mit dem nicht einverstanden, was Gott mit meinem Sohn gemacht hat, aber ich akzeptiere seinen Willen. Und ich weiß, wo er ist. Und er hat ja noch zwei Töchter und einen Sohn auch an der Front. Ich habe mich jetzt gefragt, es gab mal so eine Uraltvorschrift beim Dritten, der muss nicht in die Wehr. Ich weiß nicht, wie das in Israel ist. Bei den Amerikanern, da gab es eine Regel im Zweiten Weltkrieg, wenn zwei gefallen sind, darf der Dritte heim, wird sofort aus dem Dienst entlassen. Ja, ich weiß nicht, ob es da, weiß ich nicht. Also es kam dann wieder eine Bewegung zur Freude über die Erlösung und die Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn. Und ich denke, beide Aspekte sind wichtig und sind wertvoll. Es ist kein Entweder-Oder, eine süßsäuerliche Bußzeit, oh, und eine jubelnde Zeit, ohne dass man wirklich in sich geht und zur Besinnung vor Gott kommt. Und da ist einem dann nicht immer zum Jubeln, stimmt's? Da ist einem nicht immer zum Jubeln. Also ein Sowohl als auch, und das möchte ich im zweiten, kürzeren Teil erläutern. Ich möchte aber noch einen ganz kurzen Satz verlieren oder zwei zum Adventskranz. Wissen Sie, wo der herkommt? Ja, auch nicht. Doch, wissen Sie. Gut. Ich sag's mal, was ich gelesen habe. Ich war damals noch nicht dabei. 1839, so wird berichtet, hätte Johann Heinrich Wichern im Haus, im Betsaal des Rauen Hauses, einen Adventskranz aufgestellt, und zwar mit vier weißen Kerzen für die vier noch ausstehenden Sonntage und mit 19 kleinen roten Kerzen für die Werktage bis Weihnachten. Und das hat er deswegen gemacht, weil die Kinder immer gefragt haben, wann Weihnachten ist. Und da hat er gedacht, Mensch, wie kann ich das irgendwie verbildlichen, verdeutlichen, und hat diesen Kranz, und dann wurde jeden Tag eine Kerze mehr angezündet. Kennen ja den netten Spruch, erst eins, erst zwei, dann drei, und wenn das fünfte brennt, hast du Weihnachten verpennt. Ja, aber das passiert Ihnen natürlich nicht. Lassen Sie das, Sie haben nicht verstanden, aber ist egal. Okay, also er hat das gemacht und das wurde dann Brauch und das wurde nach dem Ersten Weltkrieg sogar von der katholischen Kirche übernommen. Also das sind so Traditionen, dem Baum bin ich jetzt nicht nachgegangen. Wie gesagt, Sie finden fast bei allen Symbolen Möglichkeiten, es so zu verstehen oder so zu verstehen. Deswegen habe ich vorher gesagt, es ist auch wichtig, mit was Sie das verbinden und wie Sie das füllen. Und da kann es sogar sein, dass einer da ein Problem hat und dann lassen Sie ihn, weil er schwach ist im Gewissen und ein anderer nicht. Auch da gibt es Starke und Schwache im Glauben und wir sollten einander nicht nötigen. Schwierig wird es nur dann, wenn Einzelne sagen, so wie ich sehe, ist verbindlich für alle. Ah, hat Gott eine klare Regelung getroffen, wie das in Gemeinschaften zu laufen hat? Das entscheiden die von Gott Eingesetzten. Das ist keine Machtordnung, sondern eine Friedensordnung. Und es geht ja ewig die Diskussion, ja? Und dann hat man ruckzuck auch eine Spaltung. Jetzt will ich in die Schlussgerade einbiegen, die Adventszeit geistlich nutzen. Greifen wir doch gerade das Anliegen auf, nutzen wir die Zeit, die uns da zur Verfügung gestellt werden. Statt Unruhe, Hetze, Konsum, Advents- und Weihnachtsstress, eine Zeit der Besinnung, der Ruhe vor Gott und dann auch der Reinigung und Umkehr. Ich weiß, jeder Deutschlehrer kriegt jetzt die Krise, wenn ich noch ein Und dran hänge. Und dann kommt auch die Freude. So kommt wirkliche Freude ins Leben. Durch ein gereinigtes und vor Gott geheiligtes Leben in der Gnade des Herrn. Hängt zusammen. Deswegen habe ich vorher von sowohl und alles gesprochen. Wenn ich anfange, vor Gott die Dinge in Ordnung zu bringen und die Gemeinschaft wieder ungetrübt ist, habe ich eine innere Freude und einen inneren Frieden. Das ist doch eigentlich eine schöne, wunderbare Gelegenheit. Jetzt ist es so schwierig in unserer Zeit mit der Ruhe. Das ist schon ganz generell schwierig. Ich vermute mal, dass die Orthopäden bald, oder vielleicht ist schon der Fall, viele, viele Krankheitsbilder haben durch die Überdehnung der Nackenmuskulatur. Wissen Sie auch warum? Weil viele so unterwegs sind. Es ist eine Unruhe in dieser Welt, eine Zerfaserung des Lebens und damit eine Nicht-Konzentration auf das Wesentliche. Erfolgreiche Menschen lassen vieles sein und konzentrieren sich auf Entscheidendes. Wer alles machen will, macht nichts. Und ein Versuch des Feindes ist generell, uns mit tausend Dingen zu beschäftigen. Und da ist unser Wohlstand natürlich auch ein Problem. Man hat ja auch so viel. Und dann muss man ja auch so viel, um so viel kümmern. Da geht das nicht, da muss da was nachgefüllt werden, da muss da was gepflegt werden. Ist ja was, man will es ja nicht verrotten lassen, ja? Also schon mal eine Frage, ob ich das alles brauche. Das ist so eine Grundlebenskonzeption. Muss ich auf jeder Hochzeit tanzen? Muss ich jeden Ort der Welt besucht haben? Muss ich überall dabei sein? Nicht mal in der Gemeinde muss ich immer dabei sein. Entschuldigung, diese Unruhe hat inzwischen auch die Gemeinden ergriffen. Je mehr los ist, je geistlicher. Ich würde sagen, je leerer wird es manchmal, also innerlich. Also muss jeder sein Maß auch kennen. Es gibt Leute, die haben großes Füllvermögen, die können viel aufnehmen. Andere, die haben ein kleineres Gefäß und schnell voll, die müssen sich dann eher zurückziehen. Entscheidend ist, dass wir ein Leben nicht in der Schläfrigkeit, in der Ruhe und dem Aufblick zu Gott führen. Das ist das Entscheidende. Und die Adventszeit könnte eine besondere Zeit in diese Richtung sein. Nun war ich ja auch 20 Jahre im Normalberuf tätig. Das wünsche ich eigentlich allen Verkündigern, dass sie einmal ganz normal erleben, wie das so ist. Ich wünsche ein paar Berufen, die mal andere Verhältnisse kennenlernen müssen, aber lassen wir das. Und ich weiß etwas vom Dezemberfieber. Wissen Sie, was das Dezemberfieber ist? Nee, das hat nichts mit der Covid-Welle jetzt zu tun. Und das Dezemberfieber ist im öffentlichen Haushalt, weil man da ja immer die Jährlichkeit hat, dann muss noch schnell Geld ausgegeben werden auf dem und dem Titel, bevor das Geld verfällt. Der Hauptmann, ich musste einmal nach England reisen, da kam der Abteilungspräsident der Werbereichsverwaltung 4 in Wiesbaden zu mir. Ich hatte eigentlich gar keinen Auftrag. Ich flog nach London mit einer Dienstmaschine, mit dem Auto, mit Chauffeur dahin gebracht am Flughafen. Mein wichtigster Auftrag, darf ich jetzt sagen, ist ja 25 Jahre oder 30 Jahre schon her, ist gar nicht mehr, ob der Mann noch lebt. Mein wichtigster Auftrag neben irgendwelchen Dingen, die ich da besichtigen wollte, die haben gesagt, was willst du hier? Der Panzerübungsplatz, den du betreust, der ist geschlossen im Winter, unsere Tornado-Staffel ist auch fast eingemottet. Ich komme. Ich konnte ja schlecht sagen, ich muss kommen, um die Reisekosten zu verreisen. War aber so. Und mein wichtigster Auftrag war, bringen Sie mir auch, ich hatte noch einen Termin bei der Botschaft, Stilton Cheese von Harrods mit. War mein allerwichtigster Auftrag, den habe ich ordnungsgemäß erfüllt. War 4 Tage unterwegs, hat die Bundesrepublik Deutschland ein paar hundert Euro gekostet. So, Dezemberfieber. Habe ich nachher einer Kollegin so intern gesteckt, die von der Haushaltsabteilung war, da hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, die Mittel sind doch übertragbar. Also es gibt Mittel, die sind auch ins nächste Jahr übertragbar. Aber sowas gibt's, da kommt dann Hektik aus. Oder bei Firmen, Inventur oder Bilanzen, Steuern. Ich bin ja nicht weltfremd. Manchen kann man sie einfach nicht entziehen. Aber dort, wo wir Möglichkeit haben, muss doch nicht alles so sein, wie es ist. Dieser Wahnsinnskonsum, diese Esserei, dass sich die Tische biegen. Also ich verrate Ihnen jetzt kein Geheimnis, ich sage, ich freue mich auch, wenn es was Leckeres gibt. Ne? Aber und diese Geschenkerei und dieses Rennen und Laufen, wir haben bei uns in der Familie gesagt, Kinder ist klar, Kinder sind Kinder, aber wir Erwachsenen. Okay, und das muss nicht immer. Ich meine, Sie können das machen, wie Sie wollen. Es geht halt vor allem um das Innere, ich will Ihnen da keine Vorschrift machen. Aber muss immer alles so sein, wie es ist. Können wir uns auch nicht bewusst zurückziehen in der Zeit und uns sagen, wir machen mal ganz entspannt. Wir nutzen diese Zeit. Nicht nur in der Adventszeit. Es ist schon menschlich so wohltuend, wenn ein Mensch nicht gestresst, abgehetzt und atemlos ist. Ach, das ist nicht schön. Aber wenn Sie zum Arzt kommen, heute stand ja in der Zeitung, dass die Praxen ächzen, so ein Andrang, gerade die Hausärzte kommen kaum nach. Und das spüren Sie ja auch, wenn Sie zum Arzt kommen, was für einen Druck der hat und hechel, hechel, hechel. Oder wenn Sie zu jemandem kommen, der vielleicht eine führende Funktion hat und die Leute sind immer so kurz und so schroff und so, ist nicht schön. Ich sage mal so, können Sie sich Gott so vorstellen? Gestresst, abgehetzt, unruhig, atemlos. Und wir sollten, weil wir ja sowieso irgendwann in diese Welt Gottes gehen, vielleicht so schnell wie Uriah. Der hat bis vor einem Viertel, halben Jahr auch nicht gewusst, dass der Herr ihn jetzt zu sich nimmt. Dass wir den Atem und den Herzschlag Gottes aufnehmen. Brauchen wir doch alles gar nicht. So vieles brauchen wir gar nicht. Und relativiert sich dann auch, wenn es ums Eigentliche geht. In Jesaja 30 steht das bekannte Wort, denn so spricht der Herr, der Heilige in Israel, wenn ihr umkehrtet, das geht an ein sündiges Volk, das gilt aber generell, wenn ihr umkehrtet und stillet bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht. Da wird gerudert, da wird gelaufen, da wird gerannt. Das gilt übrigens auch für die Königreichs-Gottes-Mitarbeiter. Es liegt nicht an eurem Wollen und Laufen, muss man manchem sagen. Muss nicht noch Veranstaltungen machen und noch. Als lägst du in unserem Programm und unserem Eifer, dass die Welt bekehrt wird. Das hat man manchmal den Eindruck. Das ist nicht so. Aber manchen muss der Herr auch sagen, geh hin, du Fauler, und guck nach der Ameise. Je nachdem, wie man es braucht. Aber diese gute geistliche Ausgewogenheit, und da lasse ich und lassen wir uns auch von anderen nicht treiben, das ist ungeistlich und falsch. Dieses getaktete Hetzen ist leider in der Welt üblich geworden. Ich weiß, ich sage mal, die eine Hälfte taktet so eng, dass sie kaum noch Luft holen kann, und die andere Hälfte, die taktet überhaupt nicht. Das ist natürlich auch ein Problem. Ich habe ja gerade die zwei Bibelstellen genannt. Ja, also Stille sein, das führt vor Gott, das führt in die Dankbarkeit, in die Anbetung, es führt aber auch in die Reinigung und Umkehr. Und das sind Grundelemente im Glauben, Daueranliegen, die nicht nur für die Adventszeit gelten, sondern fürs ganze Glaubensleben. Deshalb hat der Reformator Martin Luther 1517 beim Thesenanschlag an der Schlosskirche in Wittenberg, 31.10., als erste These formuliert, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Also nicht als mönchische Knechterei und Bußleistung, sondern als ein innerlich gebeugt und gedemütigt sein und aufatmen und freuen über die Gnade Gottes. So wäre es ohne den Herrn und seine Gnade, aber Gott sei Dank ist es so. Also nicht nur der Glaubensanfang, sondern die ganze christliche Existenz soll davon geprägt sein. Und das führt dann letztendlich auch in die Freude hinein. 13 Jahre später, als Spiritus Rector hinter dem eigentlichen Verfasser Melanchthon, lässt Luther über ihn dann in Artikel 12 der Confessio Augustana 1530 aufschreiben, von der Buße wird gelehrt, dass diejenigen, die nach der Taufe gesündigt haben, jederzeit, wenn sie Buße tun, Vergebung der Sünden erlangen. Nun ist wahre, rechte Buße eigentlich nichts anderes als Reue und Leid oder das Erschrecken über die Sünde und doch zugleich der Glauben ans Evangelium, nämlich dass die Sünde vergeben und durch Christi Gnade erworben ist. Der Glaube wiederum tröstet das Herz und macht es zufrieden. Und das haben wir doch alle schon erlebt. Sie leiden. Ich hoffe, Sie haben solche Stunden erlebt, dass Sie unter Ihren Sünden leiden. Wenn Sie das nicht erlebt haben, dann sind Sie noch nicht gläubig. Und Sie bringen es dem Herrn unter Tränen und weinen und leiden darunter. Ist jetzt wurscht, ob Sie sagen, du hast mir vergeben oder vergibst mir, das spielt keine Rolle. Und dann diese Freiheit zu erleben, gereinigt, geheiligt, angenommen, in der Gnade zu leben und zu stehen. Johannes sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so lügen wir, betrügen wir uns. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Halleluja! Es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Es gibt keinen in diesem Raum und keinen, der diese Botschaft hört, der nicht zum Herrn umkehren kann, egal ob Adventszeit oder nicht. Paulus sagt, alles aber, was bloßgestellt wird, was ins Licht gestellt wird, ist Licht. Ist das nicht schön? Ich könnte mich ja einen Boden schämen, was ich alles schon vor Böcke gebracht habe. Sie sicherlich nicht, aber ich schon. Und ich denke, wenn das hier allen bekannt werden würde, da würde ich einen Boden versinken. Aber der Herr. Und das ist so wunderbar. Und es ist ja nicht so, dass Gott sagt, also das stelle ich mal in die Abstellkammer. Und Freundchen, wenn du dann nicht lieb bist, dann mache ich die Abstellkammer wieder auf und dann hole ich das raus. Nein. Alles, was offenbar ist, ist Licht. Existiert nicht mehr. Wird auch nicht vom Richtstuhl Christi, vom Bema Christi Thema werden. Und da haben wir dann den Zusammenhang von Hinwendung zu Gott aus Liebe, Buße und dem Frieden und der Freude im Herrn. Und drum habe ich lesen lassen, freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch, eure Güte lasst kund werden allen Menschen, also eure Mildigkeit, eure Nachsicht. Das Gegenteil ist, jeden Fehler und das Elektronenrastermikroskop zu legen und groß zu machen. Eure Nachsicht, eure Mildigkeit, eure Gelindigkeit. Lasst kund werden allen Menschen, auch den blöden Verkehrsteilnehmern, die vor mir herfahren und nicht weg wollen. Auch denen, die langsam kapieren. Auch denen, das können Sie alles Mögliche einsetzen. Der Herr ist nahe, da merken Sie das Adventliche. Wer unter dem Horizont des Gekommenen und Wiederkommenden lebt, lebt anders. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und dieser Friede Gottes, der höher ist als alles Denks in alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ein übernatürlicher Friede. Eine Freude im Herrn durch Hingebung, durch Umkehr, durch Ausrichtung, durch Warten und durch Loslassen. Konzentration, das ist Adventszeit, Konzentration aufs Wesentliche. Und ich will schließen, indem ich an einen Liedvers von Georg Weisel denke, über den man sagen könnte, die Adventszeit persönlich machen, mach die Tür deines Herzens auf. Und Georg Weisel dichtet dann, oder hat gedichtet, ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch unser Schein, dein heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Die Adventszeit und die Lebenszeit geistlich nutzen. Amen. Wollen beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein Programm mit uns hast und dass du dein Programm, dein Erziehungs-, dein Gnadenprogramm, dein Heils- und Rettungsprogramm auch konsequent verfolgst. Mit viel Nachsicht, mit Erbarmen, aber auch mit Konsequenz und Strenge, dass wir vorankommen, um wirklich zu leben, wirklich zu lieben und sich zu freuen, wie du dich freust und wie du liebst. Einfach kompatibel zu werden mit dir und deiner Welt. Dass wir etwas ausstrahlen dürfen von dem, dass du gesprochen hast, es werde Licht in euren Herzen. Dass wir scheinen dürfen wie Lichter in dieser dunklen Welt, hinweisend auf das eine große Licht, das gekommen ist und das wiederkommen wird und das eine Welt der Licht, des Lichtes schaffen wird. Und so danken wir dir, dass wir diese Tage jetzt auch nutzen dürfen, bewusst vor dir zur Ruhe zu kommen, zur Besinnung, Stille vor dir zu haben, sich auf dich neu auszurichten, mit der Frage vor dir zu stehen, Herr Jesus, was gefällt dir in meinem Leben, was gefällt dir nicht? Oder einfach auch mit der Freude neu an dir, was du uns alles schenkst und schenken willst. Danke für deine Freundlichkeit und Güte. Danke auch für die Gnade. Wir bitten dich jetzt auch für die Familie Bayer, ZHK und die ganzen Geschwister dort, bitten dich auch für Israel und die Gemeinde dort, die Verantwortlichen. Du weißt um die anderen, die jetzt noch im Gazastreifen oder sonst wo im Einsatz sind. Du weißt um die Ängste der Mütter, der Väter, der Großeltern. Und danke, dass etwas aufbricht in diesem Volk, in dieser Not und dass du neu eine Einheit hergestellt hast. Es ist Bewegung in die ganze Welt gekommen durch diese Geburtswehe. Gepriesen seist du. Amen.